Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's up, Corporate Finance? Ich bin Isabella Alessa Bauer. Heute geht es bei uns um ein Instrument im Finanzierungskosmos, das spätestens mit dem Verschwinden des Diskontsatzes der Bundesbank ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Es geht um den Wechsel. Der klassische Wechsel in Papierform ist mit einem relativ hohen administrativen Aufwand verbunden und ja, er hat Platz machen müssen für andere, einfachere und bequemere Varianten der Finanzierung. Jetzt aber soll der Wechsel ein Comeback erleben und zwar in digitaler Form. Zumindest, wenn es nach meinem heutigen Co-Gastgeber geht. Ich freue mich, Markus Wohlgeschaffen, den Geschäftsführer der Supply Chain Finance Plattform TraxPay, begrüßen zu dürfen. Markus, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Isabella, für die Möglichkeit, wieder mal mit euch zu plaudern.
Ich bin schon wirklich gespannt, heute mehr darüber zu erfahren, wie ihr bei TraxPay den digitalen Wechsel als Finanzierungstool zugänglich macht. Du warst zu diesem Thema ja schon bei uns Gast und hast die Hintergründe erläutert. Natürlich sprechen wir auch heute noch einmal zu den Rahmenbedingungen und generellen Vorteilen des digitalen Wechsels, die ihr postuliert. Aber wir können eben auch direkt einen Ausflug in die Praxis machen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gast des heutigen Tages, Mihail Belusteni. Mihail ist Managing Director bei der Lux Capital Management AG und er wird uns auch gleich erklären, wie er in dieser Fraktion mit Markus zusammengekommen ist. Mihail, ich freue mich, dass du da bist.
Freue mich auch. Vielen Dank.
Markus, wir sollten am besten am Anfang starten. TraxPay konzentriert sich auf Themen rund um die Finanzierung der Lieferkette und auf Trade Finance Lösungen. Wann und wie seid ihr auf die Idee gekommen, den digitalen Wechsel als Teil eures Portfolios anzubieten? Beziehungsweise auch die Frage, welche Problemstellung adressiert ihr damit?
Uns bzw. mir war stets bewusst, dass die bestehenden Lieferkettenfinanzierungslösungen, vulgo Supply Chain Finance, allen voran Reverse Factoring, zwar ganz gut funktionieren, aber dass es für die Bezahlung und Finanzierung von Handelstransaktionen bessere Lösungen gibt, nämlich den Handelswechsel. Das wissen wir seit über 100 Jahren oder mehreren 100 Jahren sogar. Durch die Ratifizierung des berühmten MLETR, also des Modellgesetzes für die Verwendung digitaler Dokumente, welches 2017 von den Vereinten Nationen vorgestellt wurde, wurde es möglich, auch den Handelswechsel in digitaler Form zu nutzen. Durch die Verwendung digitaler Wechsel erhalten Unternehmen zum einen ein leistungsfähiges Instrument zur automatisierten Optimierung von Working Capital. Gleichzeitig können die Anforderungen von Ratingagenturen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hinsichtlich der Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leistung erfüllt und respektiert werden.
Okay, du hattest jetzt schon einige Vorteile dieses digitalen Wechsels angesprochen. Was kann der noch, was andere Finanzierungslösungen im Bereich Handelsfinanzierung so nicht schaffen?
Handelswechsel sind sogenannte negoziierbare Instrumente, die lediglich durch Einigung, Indossament, also Unterschrift, und Übergabe übertragen werden. Sie benötigen weder einen Abtretungsvertrag noch gerade bei Reverse Factoring übliche unwiderrufliche Zahlungsversprechen. Sie vereinen in sich drei Funktionen. Einmal die Zahlungsmittelfunktion, bei der eine Zahlung erfüllungshalber stattfindet. Erfüllungshalber ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Erfüllungshalber bedeutet, dass zwar die Verpflichtung, Zahlung zu leisten, abstrakt gegeben ist, dennoch an ein Grundgeschäft gebunden ist. Das ist ganz wichtig, weil dadurch vermieden wird, dass eine Forderung durch Begebung eines Wechsels erlischt. Sie wird also erst bezahlt, wenn auch der Wechsel bezahlt wird. Dadurch, weil du eben entsprechend eine zusätzliche herausgezogene Zahlungs Möglichkeit bekommst, ist die zweite Funktion eine Finanzierungsfunktion. Und die dritte Funktion ist eine Sicherungsfunktion. Und diese ist durch die im Wechselgesetz festgelegten strengen Vorschriften, die Wechselstrenge, und durch die Loslösung vom Grundgeschäft gewährleistet. Dadurch können Wechselforderungen auch bei Nichteinlösung schneller als Buchforderungen durchgesetzt werden. Durch das Wechselgesetz wird ein standardisierter rechtlicher Rahmen gewährleistet, den es so bei Abtretungsverträgen und Zahlungsversprechen nicht gibt. Und gerade das ist, was Investoren erfreut, weil sie letztlich keine Verträge, sondern nur das jeweilige Wechselgesetz konsultieren müssen.
Das habe ich soweit verstanden. Was mir noch nicht ganz klar ist, der papierene Wechsel hat sich ja mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Jetzt sagt ihr trotzdem, na, der digitale Wechsel wird eine Auferstehung erleben. Wie begründet ihr das?
Ja, also der Wechsel hat die einzigartigen Vorteile gehabt und hat sie noch. Nur war die Bedeutung eben nicht mehr gegeben, weil nur papierhaft ein Wechsel verwendet werden konnte. Im Zuge von Industrie 4.0, von allen möglichen Digitalisierungsbemühungen, aber auch von jeder Form von digitaler Automation, ist es einem Kunden, ist es Banken, Investoren nicht vermittelbar, dass sie jetzt papierhafte Prozesse verwenden sollen. Also das war einfach undenkbar, ernsthaft mit dem Wechsel in einer digitalen Welt zu operieren. Aber jetzt, da er digital verwenden kann, können diese Vorteile im Rahmen der Lieferkettenfinanzierung voll genutzt werden. Außerdem kommen weitere Vorteile wie maximale Sicherheitsstandards, Automation von Buchungs- und Buchhaltungsprozessen sowie erweiterte Informationen zum finanzierten Grundgeschäft hinzu.
Ja gut, das ist ja eigentlich nur folgerichtig und selbsterklärend. Danke trotzdem nochmal für die Ausführungen. Aber wie genau gestaltet sich die Lösung denn jetzt für den digitalen Wechsel? Also wer sind eure Kunden und welche Rolle nehmt ihr da ein?
Also wir bezeichnen uns als Facilitators, also Möglichmacher. Das heißt, wir integrieren unsere TraxPay Dynamic Financing Plattform in das ERP-System, also Enterprise Resource Planning System des Unternehmens. Wir extrahieren von dort Rechnungsdaten, um die automatisierte Erstellung, Verbuchung und Bezahlung von digitalen Wechseln sicherzustellen. Die Daten zur Wechselerstellung übermitteln wir dann an Technologiepartner, die wiederum die digitalen Wechselinvestoren anbieten.
Okay, Michael, da seid ihr dann jetzt im Spiel. Vielleicht vorab einfach mal die Frage, skizzier doch mal bitte ganz kurz, was ihr macht.
Wir bei der Lux AG strukturieren maßgeschneiderte Anlageprodukte für institutionelle Investoren. Dabei ermöglichen wir den Investoren Zugang zu Assetklassen, die gerade im Bereich Working Capital bei den Corporates anzusiedeln sind. Also sprich alles rund um Working Capital Finanzierungen. Das heißt, wir basteln Anlagestrategien, um in der Regel im Wege von Verbriefungslösungen aus Luxemburg heraus ganz bestimmte Risiken und auch Renditechancen für solche institutionellen Investoren zu isolieren und zu übertragen. Und auf der anderen Seite ermöglichen wir so primär deutschen mittelständischen Unternehmen einen Zugang zu bankenalternativen Finanzierungen.
Wenn es um die Verbriefung von Handelsforderungen geht, welche Herausforderungen habt ihr da, beziehungsweise gibt es Problemstellungen, mit denen ihr konfrontiert seid?
Eine sehr, sehr gute Frage. Wenn man klassisch an Verbriefung von Handelsforderungen denkt, dann würden die meisten Teilnehmer im Markt oder Investoren im Markt sagen, dass es dabei primär um die Verbriefung von Kreditrisiken geht. Kreditrisiken von den Debitoren, die hinter diesen Handelsforderungen stehen. Aber in der Tat, das größte Problem oder die größte Herausforderung, und das wissen alle Asset Manager im Markt, sind eigentlich die Veritätsrisiken dieser Handelsforderungen. Die Kreditrisiken bekommt man sehr schön im Wege von Versicherungslösungen gelöst. Diese Versicherungslösungen gibt es in verschiedenen Ausprägungen und die sind schon seit längerer Zeit am Markt und funktionieren eigentlich sehr, sehr gut. Aber tatsächlich die Veritätsrisiken, die sind sehr schwer in den Griff zu kriegen und da bedarf es einen erheblichen Aufwands, beziehungsweise war das bis jetzt so. Der Wechsel löst viele dieser Probleme. Was meine ich mit Veritätsrisiken in Bezug auf Handelsforderungen? Das sind ganz klassische Themen wie oder Fragestellungen wie, besteht die Handelsforderung überhaupt in voller Höhe? ist sie in voller Höhe durchsetzbar? Wurde die zugrunde liegende Leistung in voller Höhe erbracht? All das sind Faktoren, die nichts mit dem Kreditrisiko des Schuldners zu tun haben, aber den Wert dieser Forderung mindern können. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, für einen Asset Manager, der ein ganzes Portfolio von solchen Forderungen hat, ist es natürlich sehr schwer zu ermitteln und festzustellen, ob jede einzelne Forderung wirklich zu 100% werthaltig ist. Weil wenn das gegeben ist, wird der Versicherer im Zweifelsfall auch einspringen und auch unentschädigen. Und wenn nicht, dann entsteht tatsächlich das sogenannte Veritätsrisiko. Also deswegen nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage. Meiner persönlichen Meinung nach, was ist eigentlich der Knackpunkt bei Factoring, Handelsforderungen oder Working Capital Finanzierung in diesem Bereich überhaupt? Das sind die Veritätsrisiken in erster Linie, würde ich sagen, und nicht die Kreditrisiken.
Okay. Knackpunkt Veritätsrisiken, habe ich verstanden. Dann musst du ja, und das hattest du im Nebensatz ja auch schon mal angerissen, in diesem Zusammenhang irgendwie auf TraxPay gekommen sein, beziehungsweise auf das Angebot des digitalen Wechsels. Der scheint ja geeignet, diese Veritätsrisiken in irgendeiner Art und Weise abzusichern. Vielleicht erklärst du das nochmal ganz kurz.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist ja das Schöne am Wechsel. Es ist eine verbindliche Zahlungszusage des Schuldners in voller Höhe und die ist nicht mehr anfechtbar. Sprich, im Gegensatz zu einer Handelsforderung, die der Schuldner empfängt, wo eine Forderung aufgelistet wird, wird hier die Bestätigung des Schuldners ausgesprochen, explizit zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Betrag zu zahlen. Und damit ist diese Zahlungsverpflichtung nicht mehr anfechtbar. Sie kann dann vor Gericht auch mittelbar durchgesetzt werden und durch dieses ja früher Stück Papier, jetzt das Ganze sehr bequem auf dem digitalen Weg, durch diese Bestätigung, diese im Deutschen würde man sagen Schuldanerkenntnis oder Zahlungsverpflichtung, erschlägt man viele dieser Probleme, die ich vorhin angesprochen hatte, die man klassisch sonst beim Managen von Veritätsrisiken hat.
Kannst du das irgendwie noch einordnen? Gibt es Anlagealternativen, denen der digitale Wechsel ähnelt und die Vor- und Nachteile dann auch gegeneinander abwägen?
Ja, auch hier schon, wie erwähnt, es geht alles in Richtung Working Capital Finanzierungen für Corporates. Es gibt viele vergleichbare Anlagemodelle oder Investitionsmodelle, wenn man das Ganze aus der Investorensicht betrachtet. Also sprich Factoring, Ankauf von Handelsforderungen, Reverse Factoring, Dynamic Discounting und so weiter und so fort. Aber tatsächlich hier nochmal, was uns besonders gut gefällt, ist das saubere Handling dieser Veritätsrisiken. Deswegen ja, vergleichbare Instrumente gibt es viele, aber genau dieses Instrument löst viele der Probleme. Und deswegen mögen wir es immer, wenn wir Lösungen sehen, die Probleme vermeiden und nicht Probleme lösen. Also man lässt das Thema Veritätsrisiko erst gar nicht entstehen.
Ja, das klingt natürlich gut. Welche Renditeerwartungen koppelt ihr denn an die Lösung? Und danach vielleicht auch nachgefragt, beeinflusst das veränderte Zinsumfeld die Attraktivität des Instruments aktuell?
Das Zinsumfeld hat ja in dem Sinne nur die Funktion, dass es das Pricing aller Produkte im Markt beeinflusst. Sprich, wenn die Zinsen steigen, werden alle Produkte teurer und wenn die Zinsen fallen, werden alle Produkte und alle Finanzierungen günstiger. Normalerweise werden solche Transaktionen ja bepriced im Sinne von, dass man sagt, man legt einen Euribor-Satz zugrunde, ein Monats- oder drei Monats Euribor, das ist genau die Variable, die du jetzt angesprochen hattest, plus dann kommt eine Marge drauf, das ist der Risikoaufschlag. Und wie hoch diese Marge ist, bemisst sich tatsächlich, um jetzt nochmal den Schwenk zurück zu Factoring oder Verbriefung von Handelsforderungen zu machen, bemisst sich aus zwei Komponenten. Das eine ist das Kreditrisiko des Kontrahenten und das andere sind die Veritätsrisiken. Und hier haben wir die Veritätsrisiken halt nicht. Das heißt, die Marge ist einfach das Kreditrisiko des Kontrahenten und auch hier wiederum gibt es die Versicherungslösung. Und was machen die Versicherungslösungen? Sie bringen eine sogenannte Credit Enhancement Komponente mit sich. Das heißt, das Kreditrisiko des Schuldners wird ersetzt in der Transaktion durch das Kreditrisiko des Versicherers, was in der Regel deutlich besser ist. Was die Gesamttransaktionskosten für die Corporates, also für die Finanzierungsnehmer, in der Summe attraktiver gestaltet. Also dadurch, dass wir Risiken aus der Transaktion rausnehmen, müssen diese Risiken nicht mehr bepreist werden und das schafft Pricing-Vorteile für die Kunden, also für die Finanzierungsnehmer und auf der anderen Seite Transparenz und einfache Einordnung auf der Seite der Refinanzierer, weil auch die müssen sich dann mit dem Thema Veritätsrisiko nicht mehr auseinanderschlagen. Deswegen, die Zinsen selbst haben jetzt weniger einen Impact auf das Pricing als solches. Ne, das ist wie die Flut. Wenn sie steigt, dann heben sie alle Boote und wenn sie sinkt, dann auch umgekehrt im anderen Verhältnis. Aber das Eliminieren von Risiken, das ist eher der Treiber.
Okay. Jetzt hattest du es auch gerade schon gesagt. Auf der anderen Seite der Transaktion braucht es natürlich ein Corporate, das sich für die Lösung begeistert und damit eine Finanzierung oder eine Refinanzierung umsetzen will. Markus, ihr konntet Mihail in dem Fall jetzt direkt einen Kunden nennen. Wie seid ihr mit dem Unternehmen in Kontakt gekommen?
Ja, wir stehen aufgrund unserer Vertriebsaktivitäten natürlich mit einer Vielzahl von Unternehmen in Kontakt, beziehungsweise in direkter Geschäftsbeziehung. Und nachdem unser Ansatz ist, Working Capital für Kunden optimierbar zu gestalten, war es selbstverständlich, über bestehende und künftige Lösungen mit Kunden zu sprechen. Dieser Kunde, der uns zusammengebracht hat, der war bereits bestens vertraut mit sogenannten Supply Chain Finance Lösungen, aber hinsichtlich ihrer Relevanz und Wirksamkeit noch nicht voll zufrieden und hat deshalb klipp und klar gefragt, habt ihr eine bessere Lösung, habt ihr Ideen, wie man das Instrumentarium erweitern kann? Und das haben wir bejaht. Damit war die primäre Zielsetzung, nämlich Erweiterung des Instrumentariums, eine flexible und aktive Nutzung von Working Capital Optimierungsinstrumenten im Vordergrund gestanden. Gleichzeitig wollte das Unternehmen die klassischen Kapitalgeber, die klassischen Finanzierer, nämlich Banken, als Investorengruppe erweitern. Und da lag also nichts näher als Nicht-Banken-Investoren anzusprechen, nachdem wir wissen, dass die Lux AG entsprechend über hervorragende Kontakte zu Investoren verfügt, auf Michael und sein Team zuzugehen und ihn zu bitten, entsprechend Investoren für dieses Konzept zu begeistern. Und es war, glaube ich, gar nicht so schwierig.
Aber was kostet denn, als wenn du jetzt vom Kunden, vom Unternehmen ausgeht, was kostet denen denn diese Lösung?
Also zum einen geht es letztendlich um die Abwicklung dieser Supply Chain Finance Instrumente. Da gibt es ein übliches Preisgestaltungsmittel. Das geht meistens über Volumina und entsprechend dessen, was finanziert wird, bekommen wir entsprechend eine Prozentuale, die im Marktvergleich als durchaus wettbewerbsfähig einzuschätzen ist. Und darüber hinaus sind die Hauptkosten letztendlich die der Investoren. Und da hat Mihail ja schon entsprechend erklärt, was dafür spricht, dass die letztendlichen Kosten niedriger sind als die, die herkömmlicherweise von Investoren abgerufen werden.
Okay, jetzt sind wir so weit, dass ihr alle zusammengekommen seid. Alle sind happy mit der Lösung. Wie sieht's denn dann mit der Umsetzung in der Praxis aus? Was muss passieren auf Seite der Investoren bzw. bei der Lux AG? Und wie funktioniert die Implementierung auch auf Seiten des Corporates?
Magst du zuerst, Markus, soll ich?
Mihail, ja, fang mal an.
Dann mache ich die Investorenseite kurz zuerst. Also man darf sich das so vorstellen, wir arbeiten mit einem Netzwerk von Investoren. Deswegen wissen wir schon mal grob im Vorfeld, welche Anlageprodukte die jeweiligen Investoren suchen. Dann haben wir meistens von denen Checklisten oder Terms vorliegen, die diese Produkte erfüllen müssen. Dann ist es unsere Aufgabe, Produkte zu gestalten und oder Produkte im Markt zu suchen, die diese Anforderungen erfüllen. Also es sind Anforderungslisten in dem Sinne, die wir abarbeiten müssen. Das kann man sich so ganz gut vorstellen. Vielleicht einfach wie ein Check-the-Box-Prozess. Nur, dass die Listen dann teilweise etwas länger sind und mit der zunehmenden Regulatorik natürlich immer länger werden. Aber so ist das nun mal. Und wenn wir Produkte finden, die wir dem Investor dann auch entsprechend vorstellen können und das Interesse auf der anderen Seite besteht, findet ein kurzer Austausch statt, wie viel der Investor anlegen möchte, investieren möchte, wie er sich die Portfolio dann Zusammensetzung im Detail vorstellen und so weiter und so fort. Und dann, sobald wir auch die Assets tatsächlich haben, also Assets in diesem Sinne, die Kontrahenten, die Corporates, die diese Finanzierung dann in Anspruch nehmen wollen, dann fängt der Investor seine Due Diligence bei uns und oder bei dem Corporate an. In diesem Fall war es jetzt aber so, dass der Investor schon seine Due Diligence mit uns durchlaufen hat, uns in dem Sinne gescreent hat, hat das Programm schon ins Leben gerufen. Es war also keine sogenannte Greenfield-Transaktion. Es muss nicht auf einer grünen Wiese gebaut werden, sondern es konnte einfach an eine bestehende Finanzierungslösung angedockt werden. Das macht es teilweise leichter und schneller bei der Umsetzung. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch schon bereits ein paar Leitplanken, die etabliert wurden, an denen man sich dann entsprechend halten muss. Also so ungefähr kann man sich den Implementierungsprozess auf der Investorenseite vorstellen. Und beim Corporate, Markus, dann spiele ich den Ball jetzt einfach mal an dich ab, um den Implementierungsprozess beim Corporate so ein bisschen zu beleuchten.
Ja, wir müssen eigentlich nur mit unserem ERP-Plugin in eben das ERP-System des Unternehmens uns integrieren. Das geht relativ problemlos, bedarf keinerlei großer IT-Projekte, Projektaufwendungen. Das geht sehr zügig vonstatten, wenn wir dann entsprechend die Rechnungsdaten auf unserer Plattform ausgelesen haben, hat sie der Kunde entsprechend auf unserer Plattform zur Verfügung und kann entscheiden, welche Rechnungen entsprechend mittels eines Solarwechsels bezahlt werden in diesem Fall. Und die entsprechenden Daten übermitteln wir an unseren Technologiepartner. In dem Fall ist das Arkit. Arkit stellt dann auf deren Plattform den entsprechenden Wechsel oder die Wechsel aus, informiert den Investor, in dem Fall die Lux AG, und über diese Plattform erwirbt dann die Lux AG entsprechend die Wechsel.
Okay, das klingt nach einem relativ niedrigschwelligen, wenn auch nicht ganz unkomplizierten Prozess, den ihr aber gut umsetzen könnt. Ich würde gerne noch ein bisschen ins Generelle zurückgehen, Markus. Eignet sich ein digitaler Wechsel für alle Forderungen?
Ich habe jetzt oft vom Handelswechsel gesprochen. Also sollte schon zum einen ein Handelsgeschäft zugrunde liegen. Man kann Wechsel sehr wohl auch für Immobilienfinanzierungen zum Beispiel verwenden. Da würden wir jetzt eher Abstand von nehmen. Nicht, dass das heißt, dass der Wechsel dafür nicht einsetzbar wäre, aber wir würden das jetzt als Traxpair nicht zwingend begleiten, es sei denn, es würden Hunderte oder Tausende von Immobilientransaktionen durchgeführt werden. Aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Also wir sind tatsächlich im Bereich der Handelsfinanzierung, Working Capital, von üblichen revolvierenden Beschaffungsprozessen aktiv. Und da ist es allerdings so, da gibt es weder, was die Anzahl der Transaktionen noch die Höhe noch die Laufzeit anlangt, irgendwelche Beschränkungen.
Okay, wir haben jetzt viel natürlich durch Michaels Teilnahme hier und den ersten Praxis-Case viel über institutionelle Investoren gesprochen. Wie sieht's denn mit der Begeisterung von Banken aus oder auch anderen Finanzierern wie beispielsweise Factoring-Gesellschaften? Sind das für euch auch potenzielle Kunden oder macht ihr zumindest bei letzteren nicht eher deren Geschäftsmodell obsolet?
Also ich würde jetzt nicht von Kunden sprechen, sondern von Partnern, zumindest aus Sicht von TraxPay. Wir bewegen uns im Universum der Lieferkettenfinanzierungslösungen. Und die wiederum sind Banken bestens bekannt. Alles, was unter Supply Chain Finance, das ist eben der englische Begriff, fällt, ist den meisten Banken, die bereits jetzt Supply Chain Finance Lösungen anbieten, durchaus bewusst. Die Risiken, die Herausforderungen, von denen Michael auch gesprochen hat, nämlich gerade das Thema Veritätsrisiko, besteht da immer. Also auch für bestehende Lösungen. Das heißt, die Banken, die bereits jetzt sich mit Supply Chain Finance beschäftigen, die sind eher zufrieden und aufgeschlossen, wenn sie Lösungen, Instrumente angeboten bekommen, die die bestehenden Prozesse vereinfachen und sicherer machen. Es ist nur so, dass manche Banken aufgrund von vielerlei Gründen Wechselgeschäft nicht mehr betrieben haben. Und oftmals ist es so, wenn etwas nicht mehr betrieben wurde, dann muss ein sogenannter Neuproduktgenehmigungsprozess wieder begonnen werden. Und das macht es möglicherweise etwas schwerfälliger oder langwieriger, entsprechend mit diesem Instrument agieren zu können. Aber die grundsätzliche Bereitschaft und das grundsätzliche Interesse ist durchaus vorhanden und wir sprechen mit einer Vielzahl von entsprechenden, nicht nur Nicht-Bankenpartnern, sondern von Bankenpartnern über die entsprechende Implementierung dieses Konzepts.
Und wie sieht's aus bei Factoring-Gesellschaften beispielsweise?
Ja, wir haben primär jetzt die Einkaufsseite betrachtet. Mhm. Und obwohl der Name Reverse Factoring nahelegt, dass Factoring-Gesellschaften sich auch mit Reverse Factoring beschäftigen, so ist es tendenziell eher die Ausnahme. Factoring-Gesellschaften sind eher auf der Verkaufsseite, also wenn Kunden Forderungen gegenüber ihren Kunden, den Käufern dann haben, werden diese Forderungen entsprechend an Factoring-Gesellschaften verkauft und angedient. Das könnte man mit Wechseln durchaus auch gestalten, aber wir haben jetzt in der ersten Ausbaustufe zunächst mal die Einkaufsseite fokussiert.
Okay, verstanden. Zuletzt noch die Frage, ihr geht davon aus, dass das Instrument sich etabliert. Ist es denn dann für alle Unternehmensgrößen geeignet?
Einfache Antwort, ja. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt hinsichtlich des Aufwands per se keinerlei Beschränkung. Das ist das Schöne an der Digitalisierung und Automation. Wenn einmal entsprechend eine Integration stattgefunden hat, eine Integration mit unserer Plattform, kann dann wiederum die bereits etablierte Integration zu den Systemprovidern wie Arkit genutzt werden, die dann wiederum integriert sind mit Investoren wie Lux AG. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass da bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. Und wie gesagt, wir sprechen von digitalen, automatisierten Prozessen. Und da spielt entsprechend die Größe und die Anzahl der Transaktionen keinerlei Rolle.
Ja, ich sage erstmal vielen Dank. Ich bin gespannt, inwieweit sich der digitale Wechsel künftig durchsetzen kann. Ich habe heute von vielen Vorteilen erfahren, die definitiv nicht von der Hand zu weisen sind, und wünsche dir, Markus, dementsprechend weiterhin ganz viel Erfolg damit. Markus, Michael, ich danke euch beiden für eure Zeit und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir an dieser Stelle wieder sprechen, sobald euer Praxistest ein wenig älter geworden ist. Da sind sicher auch Learnings zu besprechen und die ersten Erfolge zu feiern. Bis dahin sage ich erst einmal vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke dir.
Vielen Dank. Immer eine Freude. Auf bald.
Liebe Hörer, auch an euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com